Ayanna Brown dirigiert das norwegische Kammerorchester Oslo mit Musik aus der Simple Symphony für Streichorchester von Benjamin Britten.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wir kommen zum Schluss des Romans Halbinsel von Christine Bilkau, im März ausgezeichnet mit dem Belletristikpreis der Leipziger Buchmesse. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Annette, die Mutter, hatte sich Sorgen gemacht, dass ihre Tochter Lynn nach dem Zusammenbruch nie wieder irgendwie richtig beruflich arbeiten wird und weiterhin einfach in der Bäckerei jobben wird und bei ihr, bei Muttern, wohnen bleibt. Lynn hat die Zeit genutzt bei ihrer Mutter, um nach ihrem verstorbenen Vater zu fragen, und ihre Mutter einigermaßen beherzt mit den Erwartungen zu konfrontieren, die sie unterschwellig oder explizit eben an die Mutter setzt, und umgekehrt auch die Mutter an die Tochter setzt. Annette hat sich als Mutter immer wieder in Frage stellen müssen. Immerhin hat die Hotelholding die Ansprüche gegen Lynn zurückgezogen wegen Schadenersatz, und Lynn scheint ihre Krise so langsam zu überwinden. Hier also der letzte Teil, gelesen von Isabel Redfern.
Ich ging nach Hause, doch ich machte einen Bogen zum Feldweg, der zur Johanns Laufstrecke gehört hatte. Bo schnüffelte an einem Brombeerstrauch. Weiter oben, wo die Sonnenstrahlen am besten hinkamen, hingen große, reife Beeren. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, zog einen der Zweige zu mir heran und pflückte einige ab. Zwei Jungs auf Mountainbikes kamen näher. Sie unterhielten sich. Es ging um ein Fußballspiel, ein Stickerbuch und Tauschgeschäfte. Schließlich erreichte ich die Stelle, wo der Weg neben der Landstraße entlang führte. Dort hatte ich Johann gefunden. Das Getöse des Hubschraubers, die Stimmen und Handgriffe vieler Menschen, Johanns Körper, der hinter allem verschwand, die anschließende Stille. Vor einigen Tagen hatte Lynn zu mir gesagt: Du hast deine große Liebe verloren. Ich verstehe jetzt erst, wie heftig das ist. Der freundliche Restaurator schickte mir eine Nachricht. Dazu einen Link, der zu der Webseite eines Auktionshauses führte.
Das ging schneller, als ich erwartet hatte. Sehr viel schneller, schrieb er.
Eine Versteigerung wurde angekündigt für Anfang November in der Pariser Dépendance eines großen Auktionshauses. Die Objekte, die bereits eingereicht und gelistet waren, konnten online angeschaut werden. Da war es, das Bild. Thinning Forest stand zum Verkauf. Estimate 80.000 bis 100.000 Euro, las ich. Der Schätzpreis lag über dem Betrag, für den es das letzte Mal vor einigen Jahren versteigert worden war. Sie geben es zurück in den Kreislauf, schrieb der Restaurator. Ich war mir nicht sicher, aber vielleicht hieß das für mich, dass ich auch die Angelegenheit mit dem Kunstwerk erledigt hatte, denn bei mir hatte sich niemand mehr gemeldet. Womöglich konnte ich aufatmen, doch so ganz traute ich der Ruhe nicht. Bis zum Verkauf im November war es noch eine Weile hin. Ich stellte mir vor, Geld würde für mich keine Rolle spielen, und ich würde nach Paris fahren oder am Telefon mitbieten und Thinning Forest ersteigern. Es war seltsam, aber ich fühlte mich dem Bild verbunden, wie einem Menschen, mit dem zusammen ich etwas Wichtiges erlebt hatte. Ich bin allein im Haus und sitze im Dachgeschoss am Schreibtisch. Lynn ist vorgestern für einige Tage nach München gefahren, zu einer Konferenz, die sich um Klima- und Zukunftsfragen dreht. Sie wird sich Vorträge anhören und an einigen Diskussionsrunden teilnehmen. Panels, sagt sie. Und in einer dieser Runden wird sie ihren Vortrag halten.
Wie schön, wie mutig,
hatte ich zu ihr gesagt. Gar nicht mutig, hatte sie geantwortet. Ich werde vor Gleichgesinnten sprechen. Der bessere Ort für diesen Vortrag wäre die Tagung gewesen, vor Leuten, die das, was ich sage, nicht hören wollen. Gestern hat sie mir eine Nachricht geschickt. Ein Foto aus einem überfüllten Saal in einem hellen, verglasten Gebäude und eines von einer Gruppe junger Frauen, die auf einer Terrasse zusammensitzen. In der Mitte Lynn. Wiedersehen, hat sie dazu geschrieben.
Mit zwei von ihnen hatte sie in Lund studiert. Durch die offene Luke weht kühler Wind. Ende September. Die hellen Abende sind für dieses Jahr vorbei. Die Dämmerung setzt immer früher ein. Im Garten riecht es süß und modrig nach feuchtem Laub und den vergorenen Äpfeln, die versteckt im Gras liegen. Nach einer herbstlichen Trägheit. Der Apfelbaum verliert seine Blätter. Sie waren im Sommer schon braun gewesen. Wir haben den Baum einige Male mit Brennnesselsud besprüht und die Zweige geschnitten. Lin sagte, er sei von Mehltau befallen, ein Schimmelpilz. Ihn loszuwerden sei eine Fleißaufgabe, Handarbeit, langwierig, kleinteilig, ermüdend. Das Prinzip lasse sich auf vieles übertragen, was bewältigt werden will. Die Äpfel am Baum sind zwar gereift, doch sie sehen nicht so gut aus wie früher. Ich werde dranbleiben. Handarbeit, denke ich, wie Lin gesagt hat. Auch Levin war der Mehltau aufgefallen. Ich könne jetzt nicht viel tun. Wichtig wäre, dass wir uns im kommenden Frühling um den Baum kümmerten. Die Art, wie er das sagte, machte mich froh und zuversichtlich. Die Worte »wir« und »kommender Frühling«. Auf dem Nachrichtenportal mit den Meldungen aus der Region lese ich einen Artikel über den Wertverlust alter Häuser, die energetisch nicht saniert sind. Wie das, in dem wir wohnen. Die Preise für Häuser mit älteren Ölheizungen sind weiter gesunken. Ich weiß, dass ich Entscheidungen treffen muss, ob ich verkaufen werde oder bleiben soll, was ich noch investieren will. Vielleicht wird es auch Lin sein, die bleibt. Und ich bin diejenige, die woanders hingeht. Die Besatzung einer Fähre hat einen Pferdekadaver nahe Amrum gesichtet, lese ich. Obwohl sich die Wasserschutzpolizei sofort zu der Stelle aufmachte, konnte sie das tote Tier nicht finden. Womöglich war es weiter aufs Meer hinausgetrieben. Dass es sich um ein zuletzt in der Nähe der Hallig-Südfall vermisstes Pferd handelt, wollte die Polizei nicht bestätigen. Ich wundere mich, dass in der Meldung Wert darauf gelegt wird, das zu betonen. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit wird es der Grauschimmel gewesen sein. Ich frage mich, wie lange er da draußen unterwegs gewesen ist, bevor er ertrank. Und was ihn bewogen hatte, nicht zurück zum Ufer zu galoppieren. In einem anderen Newsportal fällt mir eine Meldung über eine Protestaktion in München ins Auge. Dabei soll es zu einer Eskalation von Gewalt gekommen sein. Die Aktion ist einige Stunden her, lese ich. Sie hat morgens während des Berufsverkehrs stattgefunden. Ich klicke ein Video an, das zum Artikel gehört. Aufnahmen eines Reporters, der vor Ort gewesen ist. Einige Demonstranten sitzen in einer Reihe auf einer mehrspurigen Straße. Sie blockieren den Verkehr, wie es seit einiger Zeit häufiger geschieht. Sie treiben die wartenden Fahrer der Autos und Lastwagen zur Weißglut. Zu den Leuten, die sich auf der Straße nicht vom Fleck bewegen, gehört eine junge Frau. Sie hat braune Haare, hochgebunden zu einem dicken Knoten, doch ihr Gesicht kann ich nicht genau erkennen. Im Video ist zu sehen, wie sich ein Mann der Frau von der Seite nähert. Hinter ihrem Rücken bleibt er stehen. Dann tritt er ihr gegen den Hinterkopf, mit voller Wucht. Er trägt robustes Schuhwerk. Er tritt, als hätte er eine alte, verschlossene Schuppentür vor sich, die ihm den Weg versperrt. Die Tür kracht auf, das Holz splittert. Der Körper der jungen Frau fällt nach vorn. An dem Bewegungsablauf sehe ich, ihr Rücken, ihr Nacken und ihr Hals sind ohne Spannung, weil sie nicht auf einen solchen Tritt vorbereitet gewesen ist. Schleudertrauma, denke ich. Gehirnerschütterung oder Schlimmeres, Schädelbruch. Sie kauert sich zusammen, macht sich ganz klein, die eine Hand fest auf der Straße, mit der anderen schirmt sie ihren Hinterkopf ab, fürchtet sich vor dem nächsten Tritt, ihr dichter Haarknoten hat sich aufgelöst. Die junge Frau sieht aus wie Lin.
Ein weiteres Mal schaue ich mir das Video an, wie der Mann hinter ihr steht, sie strafft und dann... Er tritt so kräftig zu, als wäre sie kein Mensch. Ich kneife unweigerlich die Augen zusammen, ziehe die Schultern hoch und halte mir ebenfalls den Kopf, als könne ich die junge Frau damit nachträglich beschützen. Noch einmal lasse ich das Video laufen, vergrößert über den gesamten Bildschirm. Doch die Gesichter und Bewegungen werden dadurch nur unschärfer. Ich stelle es zurück auf das kleinere Format und klicke auf Stopp, mache einen Screenshot von der Frau und benutze ihn, um das Gesicht näher heranzuholen. Ist es Lynn? Ihr Telefon gibt ein Freizeichen, doch ich erreiche nur ihre Mailbox. Mehrere Male versuche ich es. Ich hinterlasse keine Nachricht, weil ich fürchte, meine Stimme könnte besorgt klingen. Ich möchte Lynn nicht unnötig behelligen. Hoffentlich sitzt sie in einer Veranstaltung der Konferenz und es geht ihr wunderbar. »Hey, wie läuft es bei dir?« schreibe ich, als wäre nichts, und schicke zwei Herzen. Von da an halte ich kaum eine Minute durch, ohne auf die grauen Häkchen zu schauen. Ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren. Um mich zu zwingen, nicht immer wieder nach dem Telefon zu greifen, lege ich es etwas entfernt auf die Fensterbank. Danach mache ich den Fehler, einige der Kommentare unter dem Artikel mit dem Video zu lesen. In erstaunlich wenigen Beiträgen zeigt sich Erschrecken über das Verhalten des Mannes. Die meisten richten sich gegen die Leute, die auf der Straße sitzen. Schweine, Terroristen, einfach drüberfahren und Schluss. Das sind die weniger drastischen Reaktionen. Einige Menschen schreiben, sie wünschten sich Hinrichtungen und Hexenverfolgungen. Es wird von Massenvernichtung fantasiert. Nazi-Vokabular. Woher kommt diese grenzenlose Verachtung? Mir fällt wieder Ibsen ein. Ein Mann, der vor dem vergifteten Heilwasser warnt, wird zum Feind der Gesellschaft erklärt. Eine Frau, die vor der Erderwärmung warnt, auf der Straße sitzend, weil die Sprache nicht mehr wirkt, wie Linnes gesagt hatte, alle Begriffe sind verbraucht, auch sie, eine Feindin der Gesellschaft. Weiter unten wird mir ein Artikel als Empfehlung zum Weiterlesen angeboten. Auf den ersten Blick sehe ich keinen Zusammenhang, außer dass es in beiden Veröffentlichungen um junge Menschen und unsere Gegenwart geht. Es ist ein Meinungsstück. Eine Generation übermäßig fürsorglicher Eltern hat eine Generation von jungen Erwachsenen herangezogen, die nicht in der Lage sind, Krisen auszuhalten. Das bin ich. Damit bin ich gemeint, denke ich, und fühle mich ertappt, ehe ich den ersten Absatz gelesen habe. Ich gehe nach unten und hole den Topf mit der Tomatenpasta, übrig von gestern, aus dem Kühlschrank, wärme sie auf und nehme den Teller mit nach oben, setze mich wieder an den Schreibtisch, fange an zu essen und lese den Artikel. Das Wort Krisenfest kommt immer wieder vor. Ich frage mich, was damit gemeint sein soll. Wie lässt sich beurteilen, wer krisenfest ist und wer nicht? Wer kann das bewerten? Woran erkennt man es? Wer kann mit Gewissheit sagen, dass die Älteren in der Überwindung von Krisen besser geschult sind als die Jüngeren? Wie krisenfest ist ein Erwachsener, der an einem beliebigen Morgen am Straßenrand steht und angesichts einer Gruppe von Menschen, die mit ihrem Protest andere Menschen am Weiterfahren hindern, einer jungen Frau gegen den Kopf tritt, weil sie mit ihrer Anwesenheit für etwas steht, das ihn offenbar extrem wütend macht? Einige der Leute, die auf der Straße sitzen, sehen aus, als wären sie kaum älter als 19 oder 20. Sie gehören zu denen, die vor 2, 3 Jahren über Wochen und Monate isoliert in Zimmern und Wohnheimen ausgeharrt haben, die allein für die Schule und die Uni lernten oder ihren Jobs nicht nachgehen konnten und sich nutzlos fühlten, die einsam ihre Mahlzeiten aßen, ihre Tage und Abende über die Runden brachten, wie auch Lynn damals. Lockdown. Sie gehören zu jenen, die auf Gespräche und Berührungen, auf erste Flirts, erste Küsse, auf alle erdenklichen ersten Male und
neue Erfahrungen verzichtet haben. Ohne laute Beschwerden, ohne Protest. Sie haben es mitgemacht, haben es durchgehalten. Bei vielen von ihnen hat es Spuren hinterlassen. Selbst in der Bibliothek bekommen wir es mit. Bei den 17- und 18-Jährigen, die nach Psychoratgebern fragen oder nach Sachbüchern darüber, wie man Freunde findet oder leichter mit Menschen zurechtkommt. Tatsächlich, danach fragen sie. Eigentlich weiß ich nicht einmal, was übermäßig fürsorglich bedeuten soll. Übermäßig im Vergleich zu wem? Zu meinen Eltern oder meinen Großeltern? Wer kann das Maß festlegen? Wer soll das Vorbild sein? Ich denke an meine Mutter, geboren Anfang der 1940er Jahre. Ihre Mutter hatte sich allein um 4 Kinder gekümmert. Niemand hatte sich damals für die Befindlichkeiten einer 3-Jährigen interessiert. Wenn keines der Kinder übermäßig hungerte oder fror, wenn sie saubere Kleidung trugen und abends in dem einen Bett lagen, das sie sich teilten, war das Wichtigste erfüllt. Stell dich nicht so an. Gleich gibt's was auf die Backen und Finger. Während ich mit Lynn schwanger gewesen war, hatte ich den Vorsatz gefasst, es anders zu machen als meine Mutter und wiederum ihre Mutter. Ich wollte diese Kälte und Härte gegen die eigenen Kinder und sich selbst durchbrechen. Nein, sanft auflösen. Eine Gegenwelt schaffen. Und dann scheitere ich auf eine ganz andere Weise, erzeuge eine neue Form von Härte, eine gut getarnte, subtile, nicht sofort benennbare Härte gegen mein Kind und mich. Ich erinnere mich an einen ihrer Lehrer, der mit uns auf einem Elternabend 2 Jahre vor dem Abitur sprach. Vor allem eins möchte ich Ihnen mitgeben, sagte er. Üben Sie keinen Druck aus. Ihre Kinder brauchen das nicht. Die finden sich. Die werden zu tollen Menschen und gehen ihren Weg. Auffällig war, wie viele Eltern sich danach laut bei ihm bedankten, geradezu erleichtert wirkten. Auch ich empfand es so. Es war, als hätte er uns allen etwas völlig Neues erzählt und uns dabei eine Absolution erteilt. Die Absolution dafür, keinen Druck ausüben zu müssen. Leistungsdruck auf unsere Kinder, aber auch uns selbst. Ich wollte Lynn ausrüsten für diese Welt. Für eine Zukunft, die mir ungewiss und ja, manchmal düster vorkommt. Ich wollte ihr so viel mitgeben, wie ich nur konnte. Aber da entsteht automatisch eine Kette. Aus Fürsorge erwächst Hoffnung, Hoffnungen verwandeln sich in Erwartungen. Mein Telefon brummt. Eine Nachricht von Lynn mit einem Selfie von sich. Sie sitzt in einem grünen Hinterhof. Sie sieht schön aus, zurechtgemacht. Ihre Haare hat sie an der Seite zu einem geflochtenen Zopf frisiert. Sie trägt Ohrringe mit orangefarbenen Steinen. Es geht ihr gut. Das kann ich sehen an ihrem wachen Blick. Sie steckt voller Energie. Sie hat etwas vor. Der Blick auf das Kind. Was davon ist Projektion der eigenen Ängste, der eigenen unerfüllten Wünsche, der im eigenen Leben nicht erreichten Ziele und Ideale? Ihr Zusammenbruch auf der Tagung im Hotel vor einigen Monaten erscheint mir nun wie ein notwendiger Einschnitt, wie ein Neubeginn. Doch vielleicht ist das nur wieder etwas, das ich denke, weil ich es mir so vorstellen möchte, weil es für mich Sinn ergibt, eine Projektion. Das Wort Halbwahrheit geht mir durch den Kopf. Dem Kind etwas vorenthalten, einen Teil der Geschichte, der Umstände, der Realität. Der Begriff an sich ist eigentlich schon täuschend oder irreführend. Halbwahrheit. Was soll damit gemeint sein? Halbwahrheiten können keine Wahrheiten sein, auch keine halben. Noch einmal kehre ich zurück zu dem Video mit der jungen Frau, die von dem Mann umgetreten wird. Die junge Frau, die nicht Lynn ist. Die junge Frau,
die meine Tochter sein könnte. Es beginnt zu regnen. Feine Tropfen wehen von der Seite durch das Dachfenster. Ich spüre sie kühl auf der Haut. Als ich die Luke schließe, sehe ich unten Agnes und Marie, die eilig einen Tisch, mehrere Stühle und eine Lampe zum Wagen tragen, alles einladen und wegfahren. Im Haus ist es still. Und ich überlege, was ich als Nächstes tun könnte. Ein langer Nachmittag liegt vor mir. Ich gehe in den Keller, in den Raum, in dem die Kisten lagern. An den Seiten habe ich sie mit Stichworten beschriftet, um nicht den Überblick zu verlieren. Ich schiebe und hebe einige Kisten zur Seite, bis ich die eine finde, nach der ich gesucht habe. In der Küche neben dem Herd steht die Art Deco-Kanne. Lynn hat sie benutzt. Es ist ein kleiner Rest Tee darin. Ich setze Wasser auf, spüle die Kanne aus, fülle das Netz mit Darjeeling-Blättern. Wenig später gieße ich heißes Wasser hinein. Da steht sie, die Kanne. Und ich schaffe es, sie zu betrachten und zu benutzen. Bo sitzt vor der Verandatür. Ich lasse ihn nach draußen und sehe ihm dabei zu, wie er langsam durch den Garten streift, hinübergeht, in der Nähe des Bassins sitzen bleibt und umherschaut. Schließlich legt er sich ins Gras. Ich öffne den Karton. Es sind Lynns Sachen aus der Zeit, als sie 2, 3, 4 Jahre alt gewesen ist. Ich hebe einen Stoffbeutel heraus, darin Bauklötze in verschiedenen Farben und Größen. Ich schütte sie vor mir aus. Die gelben flachen Steine, die blauen Quader, die roten Würfel, die abgegriffenen Teile, das Holz etwas rau, die Farbe verblasst und die damals neueren Steine unverändert glatt und wie frisch lackiert. Einen nach dem anderen in der Hand zu halten, lässt mich die vielen, diese unzähligen Stunden wieder spüren, in denen ich mit Lynn auf dem Boden saß und etwas baute. Lynn wacht früh auf. Es ist kaum 5:30. Ich gehe mit ihr in unser kleines Wohnzimmer in Kiel. Wir sitzen in Schlafanzügen auf den Holzdielen. Morgendämmerung. Lynns Wachheit, meine Müdigkeit, ein Hörspiel im Hintergrund, das gemeinsame Erfinden einer neuen kleinen Welt, das gegenseitige Erzählen, was wir uns vorstellen. Auch die Erinnerung daran, was die Beschaffenheit der Steine uns bedeutete, ist sofort da. Manche lassen sich gut stapeln, mit ihnen können wir hohe, stabile Türme bauen. Andere kippen um oder rutschen weg, geben wackelige Gebäude ab. Dieser Fundus der erlebten Zeit liegt verborgen in diesen Steinen. Alle Details und Empfindungen sind jetzt wieder da. Ich durchsuche den Karton weiter und entdecke ein Gebilde aus Salzteig, das Lynn im Kindergarten gebastelt hat, mit Holzstäbchen darin, an denen Wattebäusche kleben. In den Bäuschen hängt Glitzerpulver. Die Skulptur ist im Zerfall begriffen, der Salzteig bröckelt, die Stäbchen fallen heraus. Auch wenn das Ding die ganze Zeit im Karton gelegen hat, löst es sich von allein auf, wie etwas Organisches. Die Skulptur will mir sagen, du kannst das alles aufbewahren, aber gegen die Zeit kommst du nicht an. Gib es auf. Ganz unten liegt Lynns Kinderanorak, den ich besonders an ihr gemocht habe. Ich öffne die Reißverschlüsse der kleinen Taschen, greife hinein und finde einen Kerzenstummel, der in einer Laterne gesteckt haben muss. Eine geschrumpfte Kastanie, eine zerknickte Eintrittskarte für das Kindertheater. Alles seit über 20 Jahren in der Tasche dieser Jacke. Eine winzige Zeitkapsel. Manchmal, vor allem wenn ich an Johann dachte, habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, wenn man sich einen Moment aus der Vergangenheit wünschen könnte. Man sucht sich diesen Tag, diese ganz bestimmte Situation aus, um sich darin noch einmal aufhalten zu dürfen. Man taucht in dieses damals ein,
Nach einiger Zeit kehrt man in die Gegenwart zurück. Man hat seine Sehnsucht gestillt, seine Erinnerungen aufgefrischt, den Blick auf das Vergangene geschärft. Vielleicht etwas Aufschlussreiches oder Interessantes beobachtet, etwas, das man vorher noch nicht gesehen oder verstanden hatte. Man nimmt etwas Neues mit. Ich schenke Tee nach und lege mich auf das Sofa, um mich auszuruhen. Nach einer Weile fallen mir die Augen zu, doch ich bleibe wach. Für einen Moment kann ich fühlen, wie es gewesen ist, Lins kleinen Körper zu halten, ihn hochzuheben, zu tragen, einfach so, jederzeit. Wie etwas, das man besitzt. Auf den Arm nehmen, auf die Hüfte setzen, auf den Schultern tragen, herumwirbeln, gehen, laufen, schnell, langsam, absetzen, beschützen, bestimmen. Dieses Selbstverständnis, mit dem das alles geschieht, ist eigentlich ungeheuerlich. Ich sehe das Treppenhaus in Kiel vor mir, die vielen Stufen hoch zu unserer Wohnung und Lynn, die sich weigert, an die Hand oder auf den Arm genommen zu werden. Sie ist 1,5 Jahre alt und verteidigt mit allem, was ihr zur Verfügung steht, ihre Autonomie. Das Recht eines Kindes, denke ich. Warum reden wir darüber so selten? Das Recht auf Schutz und Unversehrtheit. Das Recht auf Zukunft. Das Recht, von uns mehr zu verlangen für diese Zukunft, die nicht uns gehört, doch über die wir verfügen, die wir prägen durch alles, was wir tun oder unterlassen. Eine weitere Nachricht von Lynn. Sie lässt mich wissen, dass sie ihre Reise um 1/2 Woche verlängert. Sie und ihre Studienfreundinnen wollen für ein paar Tage an einen See fahren. Ich bin froh und beruhigt, das zu lesen. Ich lege mich wieder hin und gleite nun doch davon. Fast schlafe ich ein, komme in diesen diffusen, schwebenden Zwischenzustand. Da klopft jemand an die Verandatür. Es könnte Levin sein, denke ich und freue mich. Bleibe still liegen und warte ab. Doch als ich die Augen öffne, ist da niemand. Der Wind bewegt die Tür. Der Griff berührt bei jedem Luftzug die Wand. Das ist es, was sich angehört hat wie ein Klopfen. Wie benommen setze ich mich auf. Wie sehr ich mein Leben heruntergedimmt habe in den vergangenen Jahren, denke ich nun. Wie hatte mir das passieren können? Ich stehe auf, atme einmal tief durch und frage mich, was ich am liebsten tun würde. Ich. Heute. Jetzt. Was wäre das? Ehrliche Antwort, fordere ich mich auf. Oben im Bad kämme ich mir die Haare und binde sie zu einem Zopf. Ich putze mir die Zähne, ziehe ein frisches Shirt an, betrachte mich im Spiegel und bevor ich anfange, etwas Unfreundliches zu denken, drehe ich mich weg und gehe zurück nach unten. Es hat aufgehört zu regnen. Bo liegt noch immer hinten neben dem kleinen Wasserbecken. Am grauen Himmel schweben Möwen. Ich ziehe meine Stoffsneaker über, gehe durch den Garten nach nebenan zur Terrasse. Die Tür steht halb offen. Von innen ist leise Musik zu hören. Ein Stück mit Cello und Klavier. Eine Weile höre ich zu, warte und überlege, wieder umzukehren. Doch dann klopfe ich an, schiebe die Tür auf und trete ein.
Das also war der Roman Halbinsel von Christine Bilkau. Ab Montag geht es dann los mit Im Café der verlorenen Jugend.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der Bundestag stimmt heute über die Besetzung von 3 Richterstellen am Bundesverfassungsgericht ab. Über die Abstimmung wurde auch innerhalb der Regierungskoalition schon heftig gestritten. Es ist daher eine Entscheidung mit Brisanz. Aus Berlin Mario Kubina.
Gestern Abend hat Friedrich Merz mit Unionsfraktionschef Jens Spahn über die anstehende Richterwahl gesprochen. Jetzt will Merz bei einer Fraktionssitzung mit den Abgeordneten reden. Diskussionen gibt es über Frauke Brosius-Gersdorf, die SPD vorgeschlagen hat. Teilen der Unionsfraktion ist sie zu links wegen liberaler Positionen zum Abtreibungsrecht. Für die Wahl von Verfassungsrichtern ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig. Dafür braucht die schwarz-rote Koalition Stimmen aus anderen Fraktionen. Sollte die kritisierte Kandidatin der SPD durchfallen, der Kandidat der CDU aber gewählt werden, womöglich mit Hilfe der AfD, wäre das die erste große Belastung.